Politischer Aschermittwoch bei uns im Erlanger Stadtgeflüster. Herzlich willkommen zu unserer 25. Folge, Jubiläumsfolge am Aschermittwoch. Das Glitzer hängt noch ein bisschen in den Haaren, lieber Ulf. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen, Till. Naja, zum Glück hängt da nur Glitzer, ne, würde ich jetzt mal sagen. Aber schön, dich zu sehen. Ich freue mich auf unseren neuen Podcast heute mit der 25. Jubiläum, wie du schon sagtest. Und ja, da kommen wir doch auch gleich mal zu unserem Studiogast. Wir haben nämlich heute einen sehr, sehr besonderen Studiogast.
Ja, wir sind ja eigentlich eher zu Gast hier in der Geschäftsstelle der CSU in Erlangen, deswegen politischer Aschermittwoch. Herzlich willkommen bei uns im Podcast, Stefan Müller.
Grüß dich.
Stefan Müller, ganz kurz zur Vorrunde noch, wer politisch weniger engagiert ist oder weniger interessiert ist. Bundestagsabgeordneter, das heißt pendeln zwischen Erlangen und Berlin, und parlamentarischer Geschäftsführer der CSU im Bundestag. So, meine erste Frage, Stefan, ist natürlich, was macht ein parlamentarischer Geschäftsführer denn eigentlich? Was hat man da so denn im Alltag zu tun?
Das ist die Frage, die wahrscheinlich immer am meisten gestellt wird, bei Minister oder auch bei Staatssekretär oder so kann man sich immer was vorstellen. Das ist wahrscheinlich eine der mit wichtigsten Aufgaben, die es im Bundestag in allen Fraktionen gibt, aber auch eine der unbekanntesten Aufgaben. Mhm. Aber letztlich kann man es mal so zusammenfassen, dass die parlamentarischen Geschäftsführer aller Fraktionen im Prinzip das ganze parlamentarische Programm erarbeiten, organisieren, dass der Bundestag funktioniert, also dass auch die Bundestagssitzung einen ordentlichen Ablauf hat, dass die Redner eingeteilt werden zum Beispiel, und insbesondere natürlich, wenn man Regierungsverantwortung hat, sind die auch dafür zuständig, dass die Mehrheiten immer stehen. Also aktuell dann eben die Kolleginnen und Kollegen von SPD, Grünen und FDP, die halt immer gucken müssen, dass genügend da sind, wenn Abstimmungen im Bundestag sind und dann eben auch die Mehrheit steht, die halt noch förderlich ist, damit die Bundesregierung auch dann entsprechend für ihre Gesetzesvorschläge dann halt auch die Zustimmung kriegt.
Also viel Strippenzieherei in den Hintergründen, viel zwischenmenschlicher Kontakt, viele Hände schütteln, viel Diplomatie dabei, denke ich. Ja, Stefan, aber bevor wir die großen Runden nach Berlin drehen, fangen wir mal klein an, bei uns im schönen Erlangen. Du bist Erlanger, gebürtiger Erlanger, nicht ganz, du bist, glaube ich, aufgewachsen in der Nähe. Erzähl mal.
Genau, also ich bin in Großen Seebach aufgewachsen, Nicht ganz so weit weg, jedenfalls im Landkreis Erlangen-Höchstadt. Habe aber natürlich logischerweise, wenn man aus dem Landkreis kommt, dann viele Verbindungen nach Erlangen. Nicht zuletzt etwas, worüber wir wahrscheinlich später noch drüber reden, wenn auch der Ulf hier zum Zug kommt. Aber wir haben ja eine gemeinsame Vergangenheit, wir beide. Aber eine Verbindung ist natürlich die Ausbildung, die Berufsausbildung, die ich gemacht habe in Erlangen bei einer Bank, und dann auch die Berufsschulzeit in Erlangen und dann natürlich auch die politische Arbeit, die mich immer wieder nach Erlangen gebracht hat. Und
das jetzt heißt, ihr kennt euch aus der Schulbank?
Nee, nicht ganz so lange her, aber dazu, wie gesagt, später
ja,
noch ein
okay,
bisschen.
Ja, okay, Entschuldigung, aber jetzt werde ich neugierig.
Ja, wir wollen ja nicht gleich, wie heißt so schön, die Katze aus dem Sack lassen, cool, gleich am Anfang. Stefan, Großen Seebach, für alle, die jetzt aus der Region sind, kennen das nicht vielleicht direkt, aber so weit ist es ja nicht weg. Man fährt also grob gesagt an Dexendorf vorbei oder durch Dexendorf durch, über die A3, und dann sind es noch ein paar Meter, so eine gute 10 Minuten ungefähr, links gehalten, Hessdorf vorbei, da ist Großen Seebach. Jetzt wisst ihr auch, wo das ist.
Geografisch gut eingeordnet.
Dankeschön. Ja, ich habe mich ein bisschen vorbereitet für unseren Podcast. Und es ist ja sehr ländlich, ja. Du bist ja mehrere Tage auch hier in Erlangen vor Ort und ansonsten natürlich in Berlin. Was viele von uns wissen, ein großer Bahnfan, morgens um 6 Uhr, das Posting haben wir, glaube ich, alle schon mal gesehen. Wie persönlich ist dir das wichtig, dass du genau eben hier geblieben bist, abgesehen jetzt von deiner politischen Karriere, um dieses positive Landflair zu haben für dich, und was bringt dir das, jede Woche wieder nach Hause zu kehren, abgesehen natürlich, um die Familie zu sehen?
Also in der Tat, das entscheidet jeder für sich selber. Wer in den Bundestag gewählt wird, überlegt natürlich dann, ob der Lebensmittelpunkt dann auch nach Berlin verlegt wird. Das würde auch gehen. Also es gibt etliche Kolleginnen und Kollegen, die dann auch mit Familie nach Berlin ziehen und dann halt immer von Zeit zu Zeit auch im Wahlkreis sozusagen vorbeischauen. Ich habe das für mich anders entschieden. Ich habe gesagt, mein Lebensmittelpunkt bleibt da, wo ich herkomme. Das ist eben bei uns die Region, das ist Mittelfranken. Und ich pendle dann halt Montag, Freitag immer hin und her. Aber die Familie lebt in Großen Seebach. Lebensmittelpunkt ist da auch. Und das ist mir deswegen wichtig, weil ich halt es ein bisschen schwierig finde, ehrlicherweise, wenn du sagst, also mein Lebensmittelpunkt, das ist Berlin, wo ich auch arbeite. Und Politiker ja auch immer so ein bisschen dem Vorwurf ausgesetzt sind, die bewegen sich dann nur so in ihrer eigenen Blase. Mhm. Und dass ich dann halt nur alle paar Wochen mal in den Wahlkreis komme, hier vorbeischaue, ein paar Termine mache, aber dann wieder abschwirre, um dann in Berlin zu sein. Also mir ist das wichtig, mir ist die Begegnung mit den Leuten wichtig. Gerade da, wo ich halt nicht der Herr Müller bin oder nicht der Herr Abgeordnete, sondern halt dann mit dem Vornamen angesprochen werde. Also wenn ich, was weiß ich, Samstag früh um 7 Uhr im Supermarkt zum Einkaufen gehe fürs Wochenende, dann ist das immer halt so eine halbe Bürgersprechstunde. Ja? Und da, ich habe manchmal das Gefühl, viele wissen auch, dass ich dann halt da um 7 Uhr irgendwo bin, ja? Und dann kommen die da hin und dann gibt es halt da ein nettes Gespräch. So, das ist auch völlig okay, finde es ja auch ganz nett. Oder wenn ich hier im Fitnessstudio bin, dann ist das auch eine kleine Sprechstunde da am Rudergerät, ja, wo dann halt auch immer wieder mal Leute kommen, einen ansprechen und dann halt auch direkt ansprechen, weil sie einen kennen. Das wäre in Berlin alles nicht der Fall. Also ich sag mal, mir ist wichtig dieser unmittelbare Bezug zur Heimat.
Das ist schön zu hören, weil jetzt mal die sportliche Komponente gleich mal herausgezogen. Du bist ja sehr aktiv. Das heißt, was wir gerade gehört haben, du gehst ins Fitnessstudio, aber du gehst auch sehr gerne Radfahren. Und zwar reden wir jetzt nicht vom E-Biking oder sowas, sondern von
Rennrad fahre ich regelmäßig, also E-Bike habe ich noch keins, mal schauen, ob das irgendwann mal kommt, aber ich will nichts gegen E-Bikes sagen, es ist ja schon so, dass viele jetzt, die früher gar nicht Fahrrad gefahren sind, jetzt seitdem es E-Bikes gibt, auch zu schwinglichen Preisen, dann viel mehr unterwegs sind und bewegen muss man sich ja trotzdem, deswegen finde ich das großartig, egal was man da macht. Mhm. Für mich ist es jetzt nichts, also ich bin da eher anders unterwegs, aber ich fahre tatsächlich relativ viel Rennrad, jedenfalls, wenn es die Zeit irgendwie zulässt.
Wie viele Kilometer fährst du da so?
Naja, also ich würde mal sagen, eine kurze Tour sind 60 Kilometer.
Oha.
Ja, das ist dann die kleine Tour. Ja, da kommt auch schon gleich so ein kleiner Aufruf von uns beiden. Denn wir haben ja auch in der Vergangenheit schon mal mit dem TV 1848 Erlangen einen Podcast gemacht. Und da gibt es ja im Sommer immer den Triathlon. Und nicht nur den Triathlon, sondern auch für Gruppen. Und da haben wir, also beziehungsweise ich mit Till natürlich gemeinsam, eine Frage an dich. Wir brauchen nämlich in unserem Erlanger Stadtgeflüster-Team, das wir aufstellen wollen, noch jemand, der mit dem Fahrrad uns unterstützt. Also da, Stefan, wie schaut's aus? Bist du dabei?
Fahrrad würde ich sofort machen. Ich habe schon befürchtet, ihr fragt mich, weil ihr noch einen Schwimmer braucht. Das ist nämlich in jeder Staffel immer das Schwierigste oder den schwierigsten Teil zu finden, nämlich jemanden, der einigermaßen passabel schwimmen kann. Das ist bei manchen, die so bei so einer Triathlon-Staffel mitmachen, aber nicht ständig Triathlon betreiben, dann immer so das größte Hemmnis. Also wenn ihr das habt, ist das okay.
Wir kommen auf dich zurück.
Ja. Ah, das ist sehr, ja, super. Ja, einen Schwimmer brauchen wir noch, das stimmt allerdings.
Werden braucht er auch noch.
Werden wir noch, ja, aber also laufen werde ich. Also schon klar, Till hat gesagt, er macht alles außenrum. Catering,
Wasserträger.
Er wird aktiver Zuschauer. Er wird an der Strecke rennen und uns unterstützen. Also da schon mal ganz schön, dass du da dabei bist. Da freuen wir uns natürlich sehr drüber. Zurück, jetzt bist du in Großensebach am Wochenende, nicht wahrscheinlich jedes Wochenende, und fährst dann mit der Bahn immer nach Berlin. Wie ist denn das für dich jetzt genau diese Atmosphäre? Und es ist ganz einfach nur als Mensch. Du bist auf dem Land, du sprichst die Leute an, die sprechen dich an, du bist total angenehm, weil du sofort antworten kannst. Wie ist denn das Verhältnis dann in Berlin, wenn du dann wieder in diesen Großstadttummel einsteigst? Was kommt denn dir da so entgegen von den Bürgern oder Bürgern, die dich dann doch erkennen?
Also tatsächlich, wenn man länger im Bundestag ist, unterschätzt man so auch ein bisschen, wie viele Leute einen auch tatsächlich kennen, auch in Berlin. Jetzt muss man immer dazu sagen, grundsätzlich ist der Radius, in dem sich oder dem wir uns bewegen, in Berlin da ja relativ überschaubar. Das ist das Regierungs- und Parlamentsviertel. Wenn ich nicht irgendwie auch einen kleinen Freundes- und Bekanntenkreis in Berlin hätte, käme ich aus diesem Radius dann am Ende auch nicht raus. Aber jetzt mal in diesem Bereich, da im Regierungsparlamentsviertel irgendwo in Berlin-Mitte, wird man natürlich schon regelmäßig erkannt, weil es halt auch viele Mitarbeiter gibt des Bundestages oder auch der Fraktionen und auch der Verbände, alles, was da so unterwegs ist. Und das heißt, man wird da schon auch erkannt, man wird da auch beobachtet und tatsächlich unterschätzt man auch, wie viele Leute einen dann auch kennen, durch mal in der Tagesschau gewesen, mal ein Interview gegeben, für irgendeinen YouTube-Kanal, was auch immer. Also das ist tatsächlich dann schon so, aber es ist immer eine größere Distanz, als wenn mich die Leute hier ansprechen, weil es natürlich ein Unterschied ist, wenn ich in Berlin irgendwo im Anzug da in der Friedrichstraße laufe und mich erkennt jemand, dann ist die Ansprache eine andere, als wenn ich auf der Erlanger Bergkirchweih irgendwo auf dem Keller sitze und dann mit der Maß Bier, dann halt jemand auf mich zukommt und dann einfach mal einen Aussprachebedarf
was
hat.
Was ich ihm schon immer mal sagen wollte.
Genau, jetzt habe ich genug Maß getrunken.
Ja, aber sagen, apropos gell? Gutes Stichwort, Aschermittwoch heißt ja, alle haben so ein bisschen, oder viele haben eine rauere Stimme und vom gestrigen Faschingskehr aus. Fasching ist ja in Berlin, glaube ich, gar keine Relevanz im Großen und Ganzen.
Gar nichts,
ne? Hier so ein bisschen, es gibt so Faschingsbubbles, wir haben ja hier in Bruck die Brucker Gashenker, die den Faschingsumzug, den großen Faschingsumzug in Bruck organisieren und gestern auch den Faschingskehr aus in vielen Kneipen Erlangens, hat man mal so Trauben gesehen am helllichten Mittag in Querbeet verkleidet, die meisten nicht nüchtern. Stefan, bist du Faschingsmuffel oder Faschingsfan?
Also ich gehe schon auf Faschingsveranstaltungen, wobei natürlich zu viel man eingeladen wird, das sind die Prunksitzungen, das ist ja sind ja dann eher die Veranstaltungen, die sag mal, ein festes Programm haben, also weniger jetzt, wo man komplett verkleidet hingeht und dann natürlich da das gesellige Miteinander im Vordergrund steht. Das tut es bei diesen Prunksitzungen auch, aber da gibt es immer ein festes Programm mit Büttenreden und mit Gardetänzen und. Also ich gehe da gerne mal hin. Ich mache es auch aus Verbundenheit zu den Faschingsgesellschaften. Also Brucker Gashenker hast du angesprochen. Die Nalangia in Erlangen auch. Die machen tolle Jugendarbeit, das muss man sagen. Also ich würde sagen, mir geht es da auch darum, einfach zu zeigen, dass ich das wichtig finde, dass die das machen, dass die eine tolle Arbeit da auch leisten, eine tolle Jugendarbeit machen. Und ansonsten gebe ich zu, gehe ich jetzt nicht auf so viele Faschingsbälle.
Ja, aber also
ich habe ihn letzte Woche auch vermisst, ne, in Veitshöchheim, wo der Herr Moses oder wie hast du ihn genannt?
Der Stammesälte
aufgetreten, also unser Sheriff. Da warst du nicht. Wieso warst du da nicht?
Tatsächlich ist es ja immer so ein eingeschränkter Kreis, der da auch tatsächlich eingeladen wird. Ich habe da jahrelang eine Einladung gekriegt. Der Bayerische Rundfunk macht das immer so, die schauen, wer hat ein Regierungsamt und die werden eingeladen. Und wenn man kein Regierungsamt mehr hat, dann brauchen die wahrscheinlich die Plätze für was anderes. Ich gebe zu, ich habe dann einfach diesen Freitagabend genutzt, um ein paar Termine hier im Wahlkreis zu machen.
Das hört sich gut an. Zu unserer Vergangenheit, Stefan. Jetzt haben wir ja früher immer die Dividendenschere gesucht. Ne? Also ich weiß nicht, ob du da auch hingeschickt wurdest.
Von welcher Vergangenheit sprecht ihr? Klärt mich kurz auf hier.
Ja, also Dividenden hat schon was damit zu tun. Also wir haben beide zusammen Bankausbildungen gemacht bei einer Bank, die es heute nicht mehr gibt.
Ah, okay.
Also, war aber nicht unsere Schuld.
Nee, also als wir da waren, gab es noch das grüne Band der Sympathie. Genau. Ja? Das gab es damals, wurde auch ein sehr schöner Förderpreis, wurde öfters im Jahr, glaube ich, auch vergeben. Also wir haben zusammen bei der Dresdner Bank in Erlangen unsere Ausbildung gemacht, wobei du warst ein Jahr über mir.
Genau, also ich glaube, ich habe ein Jahr vorher angefangen. Die Bank, also das Bankgebäude, also da das Gebäude, in dem die Bank drin war, das gibt es tatsächlich noch. Da ist heute eine Kneipe. Das Einzige, was,
genau.
was an die Bank noch erinnert, ist der Tresor, der immer noch da unten drin steht im Keller, glaube ich. Und den wir wahrscheinlich mehr als einmal versucht haben aufzukriegen mit dem Schlüssel und, ja, und dem Code. Das ist gar nicht so einfach, wie man sich das immer vorstellt. Das stimmt, ja, in der Tat.
Ja, das stimmt allerdings. Ja, und für alle, die nicht diese Bank kennen, es gab halt mehrere Stockwerke nach oben hin. Und in der ersten Etage war die Wertpapierabteilung. Und da wurden die Auszubildenden grundsätzlich, wenn sie das erste Mal dort eingeladen wurden, beziehungsweise durchlaufen haben, die Ausbildung, und die Abteilung kennengelernt haben, immer mit losgeschickt, hol mal die Schere, die Dividendenschere. Und dann sind die losmarschiert, runter ins Erdgeschoss, haben die Schere geholt, sind wieder hochgekommen und haben gesagt, die gibt's nicht, gibt's unten nicht. Die haben sie natürlich abgesprochen gehabt. Ne?
Nein, ja.
Und es geht darum, um die Coupons abzuschreiben, weil früher hat man sie ja, wie Stefan gerade erwähnt hat, den Tresor aufgemacht, wenn wir ihn aufgekriegt haben, mit dem Kunden gemeinsam, hat die Schatulle rausgeholt, der Kunde alleine, wir waren dann draußen gestanden, haben gewartet, dann hat er seine Wertpapiere, also im wahrsten Sinne des Wortes, da hast du noch was in der Hand gehabt, genommen, ist dann mit dem Aufzug in den ersten Stock gefahren, hat dann seine Wertpapiere dem Wertpapierberater hingelegt Und dann wurden die Coupons abgeschnitten für die Dividenden, die ausgeschüttet wurden. Und das waren damals richtig hohe Beträge. Kannst du dich noch an die Prozentzahlen zufällig erinnern, Stefan?
Nee, nicht mehr wirklich. Also das, was ich noch weiß, ist, dass wie ich mit der Ausbildung angefangen habe, das war 1992, da gab es dann für so einen Sparbrief ein Jahr Laufzeit, ja, ich glaube mindestens 5.000 D-Mark noch, die man da anlegen musste, gab es 8,5% Zinsen. Hui. Also ich meine, wir reden jetzt gerade darüber, dass wir mal wieder so ein bisschen so 2-3% haben. Mhm. Also ich hoffe, wir kommen nicht in die Zeit zurück. Das ist ja für die Wirtschaft auch nicht so optimal, aber 8,5%, das ist schon eine Hausnummer gewesen.
Absolut. Und es gab damals auch das Börsenspiel für alle Schüler, nicht nur in Bayern, sondern ganz deutschlandweit. Warst du da eigentlich auch dabei bei diesem Börsenspiel?
Meinst du das Börsenspiel
Vor unserer Ausbildung,
ja? Ja, ich glaube, bei der Sparkasse gab es das mal. Genau, da haben wir auch mitgemacht mit einem Team von unserer Schule.
Ja. Ja, das kann ich jetzt mal kurz noch erzählen, bevor Till ja schon ganz aufregend wegen den 8% nochmal eine Frage hat. Ja. da habe ich auch mitgemacht bei dem Börsenspiel. Das war für mich so der Beginn, darüber nachzudenken, Bankkaufmann zu werden. Und das lief auch ganz gut. Also ich habe mir dadurch meinen Führerschein finanziert damals, weil wir da recht erfolgreich waren mit verschiedenen Aktien. Unter anderem gibt es heute so nicht mehr Fiat. Ja, lief damals in den Anfang der 90ern phänomenal. Das hat uns richtig nach oben katapultiert im Team. Aber Till, du 8, 9, wie viel Prozent? Was meinst du?
Ich wollte jetzt gar nicht auf die Prozente eingehen, sondern ich wollte eigentlich jetzt so die Kurve mit quietschenden Reifen kratzen von der Bankausbildung, die ja dann irgendwann erfolgreich abgeschlossen wurde, lieber Stefan, hin zum politischen Geschäft. Wie war dein Einstieg in die Politik? Warst du da schon von Kindsbeinen interessiert oder kam da so ein Erweckungserlebnis, wenn einem der Stammesälteste über den Weg läuft oder ähnliches?
Ich bin tatsächlich familiär nicht vorbelastet, wenn ich mal so sagen will. Also jetzt aus meiner Familie war jetzt keiner da politisch engagiert in dem Sinne. Ein Großvater von mir war mal bei der SPD. Aber tatsächlich einfaches Mitglied, also jetzt nicht in irgendeiner Funktion. Und demzufolge war das eher mal so ein Zeitpunkt so 1989, 90, also Wende in der DDR damals und die Diskussion über die Wiedervereinigung. Das hat mich eigentlich mal dazu gebracht, mich für Politik ein bisschen mehr zu interessieren, mal zu überlegen, was kannst du da als Jugendlicher, also ich war da 15, 16, was kannst du als Jugendlicher da eigentlich auch selber vielleicht bewegen oder gibt es da Möglichkeiten, sich einzubringen? Ich war in Herzogenaurach auf der Schule und habe mich da einfach mal umgeschaut, was gibt es da in Herzogenaurach, und bin dann bei der Jungen Union gelandet im Sinne von, ich habe mir mal angeguckt, was sind da für Leute, welche Themen kümmern die sich. Die haben sich viel um so lokalpolitische Themen auch gekümmert. Ein Thema, das damals groß in der Diskussion war, war der Neubau von einem Freibad. Also da gibt es ja dieses alte Freibad, das, glaube ich, in den 30er Jahren mal errichtet worden ist. Die wollten dann ein neues machen. Die CSU hat es damals vorgeschlagen. Da gab es einen der ersten Bürgerentscheide in Bayern. Und dann war natürlich die JU und waren wir alle dafür. Also es muss ein neues Bad gebaut werden, das alte wird zugemacht. Was soll ich sagen? Wir haben verloren. Also die Bürger haben entschieden, das alte Freibad soll bleiben. Und das war einfach so die erste Zeit, wo ich dann da reingekommen bin. Und dann, wenn man als relativ junger Jugendlicher auch da mit dazukommt, dann ist man natürlich per se da auch schon immer mal so ein Kandidat für bestimmte Aufgaben, die übernommen werden müssen. Und ich habe dann da relativ früh auch Verantwortung übernehmen dürfen, da im Vorstand. Bin dann irgendwann auch in den Gemeinderat gewählt worden. Ehrlicherweise für mich ein bisschen überraschend, so mit 20 dann schon in den Gemeinderat gewählt zu werden. Und ich sage mal, irgendwann gehörst du dann, wenn du länger dabei bist, wenn du ein kommunalpolitisches Mandat hast, wenn du dann bestenfalls auch eine abgeschlossene Berufsausbildung hast, bist du da natürlich, und Berufserfahrung, bist du irgendwann auch ein Kandidat für ein Mandat, also für ein hauptberufliches politisches Mandat.
Wie war die Entscheidung? Das ist ja dann auch vielleicht eine familiäre, / finanzielle Entscheidung. Verdient man als Politiker, als Jungpolitiker gut genug? Ist es eine Karriere, für die man natürlich eine andere, ursprünglich geplante Bankerkarriere vielleicht hat sausen lassen? Jetzt ist es ja so, man hört Mythen über die fetten Boni der Banker, die vielleicht eben an dem Höhepunkt der Karriere da so irgendwie winken. Da hast du dich dann aktiv dagegen entschieden und hast gesagt, der politische Betrieb, das ist mir wichtiger.
tatsächlich spielt, glaube ich, bei den allermeisten, die ein berufliches, also ein berufspolitisches Mandat anstreben, diese finanzielle Frage vermutlich gar nicht die allergroße Rolle. Ich bin mir relativ sicher, dass wir viele im Bundestag haben, die würden, wenn sie ihren vorherigen Beruf weiter ausüben würden oder ausgeübt hätten, mehr verdienen als das, was sie heute verdienen. Gibt aber natürlich auch andere Beispiele. Das ist aber tatsächlich für viele nicht entscheidend. Also wer sich tatsächlich für ein politisches Mandat entscheidet, für eine politische Karriere entscheidet, wird das in der Regel deshalb machen, weil er oder sie einfach politisch sowieso schon engagiert ist, weil das eine tolle Chance ist, wenn man politisch was bewegen will, das dann auch tun zu können im Bundestag, also im höchsten deutschen Parlament. Und dann wird man wahrscheinlich andere Dinge, wie jetzt die finanziellen Fragen, dann eher zurückstellen.
Ja, Ulf, jetzt interessiert es mich aber bei dir. Warum hast du dich gegen die Bankerkarriere entschieden nach der Bankausbildung?
Schau mich an. Nee, ich war, also das war ja damals wirklich, wir haben ja heute auch mal kurz drüber gesprochen. Ja. Du musstest ja immer mit Krawatte und Anzug rumlaufen und jetzt war die Dresdner Bank auch zu der damaligen Zeit auch so, wow, du bist bei der Dresdner Bank oder bei der Deutschen Bank oder sowas, ne? Wobei die Ausbildung ehrlich gesprochen bei einer Sparkasse und einer Volksbank viel besser war, weil viel mehr Möglichkeiten vor Ort waren. Wir mussten immer nach Nürnberg fahren für irgendwelche Fortbildungen. Was auch nicht so dramatisch ist, aber ich sag mal so, die Grundbasis dafür zu haben, ist prima. Ich bin ja dann auch mal später dann noch zu Consors gegangen, da war ich ja, oder Consorsbank heute, da war ich ja auch 11 Jahre, aber da habe ich ja dann auch eher gemerkt, so das klassische Bankthema ist nicht so ganz meins, ich möchte lieber Richtung Marketing gehen und letztendlich, du weißt, jetzt seit 11 Jahren oder 12 Jahren schon als Marketer unterwegs, das ist eher so mein Ding, aber das ist eine super Basis, also die Ausbildung als Bankkaufmann möchte ich auf gar keinen Fall missen, habe dann noch eine zweite Ausbildung ja noch draufgelegt, aber das war für mich auch zu steif, ich hatte da oft ein bisschen auch so das die Vorgaben, wie man jetzt was tragen darf und was man nicht tragen darf. Also mit den Haaren wäre ich heute nicht mehr in der Bank. Oh, wobei heute wahrscheinlich anders. Heute noch anders, ja. Aber Stefan, jetzt hast du ja im Vorfeld bestimmt auch gut gerechnet, genauso wie wir. Du bist ja fast schon ein halbes Leben jetzt im Bundestag. So. Und jetzt erinnere dich doch mal an
seit 2002.
Seit 2002, ja. Also das ist ja schon, irgendwann kommt der Break-Even, ne, mit dem.
Das haben wir mal.
Und jetzt erinnere dich doch mal bitte zurück. Du hattest ja als junger, dynamischer, aufstrebender Politiker Ambitionen, Sachen zu verändern. Und wie ist das denn jetzt geworden in den letzten 20 Jahren? Hast du die Punkte, die du da vielleicht ein oder zweimal rausziehen möchtest, geschafft, die umzusetzen? Hast du da was bewegen können? Hast du das Establishment da überzeugen können, dass vielleicht irgendwas verändert werden kann? Wie siehst du das? Also wie geht's dir damit?
Ich meine, es gibt natürlich in der Politik immer so Phasen, ne, wo du dann auch, sag mal, bei Dingen mitentscheidest, die man sich nicht gewünscht hat. Also ich hätte mir ehrlicherweise vor 20 Jahren nicht vorstellen können, dass ich mal bei einer Abstimmung dabei bin, wo wir, ernstes Thema, sehr ernstes Thema, wo wir mal oder wo der Deutsche Bundestag darüber befindet, ob wir Waffen in ein Kriegsgebiet quasi vor unserer Haustür auch liefern müssen. Das sind so Dinge, die wünscht man sich nicht, aber man muss sich denen stellen. Und das sind halt oft dann auch Themen, die halt auch mal nachgefragt werden, wofür es auch mal Kritik gibt. Und da gibt es natürlich ganz, ganz viele. Dann gibt es auch mal Abstimmungen, wo du denkst, naja, also eigentlich, wenn ich es alleine entscheiden könnte, hätte ich es vielleicht anders gemacht, aber die Mehrheit bei mir in der Fraktion sieht es halt so. Das ist dann ja auch eine demokratische Entscheidung, wenn eine Mehrheit in der Fraktion sagt, wir wollen aber in diese Richtung, obwohl ich selber das vielleicht anders machen würde. Das wird immer so mit Fraktionszwang beschrieben, da wird auch mal viel übertrieben aus meiner Sicht. Ich meine, letztendlich, wenn man gemeinsam in einer Fraktion ist, dann muss man da natürlich auch sich den Mehrheitsverhältnissen beugen, da gibt es eine Abstimmung und da muss man sich dem am Ende halt oder sollte man sich dem auch anschließen, es sei denn, man kann es halt aus Gewissensgründen nicht machen. Jetzt zurück zu der eigentlichen Frage, also wie ist es? Es gibt viele tagespolitische Sachen, da macht man da mit, das ist viel, also fachpolitische Themen, die sind dann auch schnell wieder weg, aber es gibt so ein großes Thema, das mich eigentlich von Anfang an beschäftigt hat, das war das Thema Generationengerechtigkeit. Weil zu dem Zeitpunkt, wie ich in den Bundestag gekommen bin, war es halt immer noch so, wie auch die 40 Jahre davor, dass halt letztendlich Politik immer Entscheidungen getroffen hat, die was kosten. Und dass diese Kosten dann halt immer meistens dadurch gedeckt worden sind, dass, wenn halt die Steuereinnahmen nicht ausgereicht haben, man immer neue Schulden gemacht hat. Und ich meine, Deutschland hat ja da auch seit den Anfang der 70er Jahren immer mehr Schulden aufgetürmt. Und das war so ein Thema nach 2002 von mir und noch einigen jüngeren Kolleginnen und Kollegen, dass wir gesagt haben, das kann eigentlich so nicht weitergehen. So, wir wollen irgendwie, dass halt der Staat mit dem zurechtkommt, was man vorher eingenommen hat. Und das muss am besten auch im Grundgesetz stehen. Das tut es heute. Und ich will jetzt nicht sagen, dass das jetzt mein Verdienst wäre oder dass das der Verdienst von ein paar Jungen wäre. Da haben viele mitgeholfen. Aber das war schon auch so ein Thema von mir und von einigen anderen. Und da waren wir erfolgreich. Und da bin ich auch ein Stück weit stolz drauf, weil es ja schon auch für die Zukunft bedeutet, dass wir halt nicht einfach so weitermachen können. Augenblick sieht es anders aus. Aber es gibt zumindest einen Teil in der Bundesregierung, die findet, dass das eine richtige Entscheidung war.
Ja, es sind in der Tat besondere Zeiten. Ich glaube, in jeder Hinsicht auch ernste Zeiten, ganz klar. Ich glaube, auch als Politiker wird man natürlich nicht nur für die schönen Zeiten gewählt, sondern weil man natürlich immer noch zutraut, dass er in ernsten Zeiten gut führen kann. Jetzt ist uns eine Sache ganz besonders ins Auge gefallen, womit du, glaube ich, auch für gewisse Furore gesorgt hast. Und zwar war deine Initiative auch im Deutschen Bundestag, doch die in Frage zu stellen als Inflationsausgleich, als Erleichterung für die Menschen, die jetzt alle unter der Inflation so zu leiden haben, die Rundfunkgebühren zumindest mal auszusetzen oder auch deutlich in Frage zu stellen in der Höhe. Was, also das hat für Furore gesorgt in jedem Fall. Was ist aus der Initiative geworden? Wie ist da der Status?
Gut, die Mehrheit hat es nicht gefunden. Das muss man so sagen. Ich bleibe aber trotzdem dabei, dass ich finde, dass man, wenn man über den öffentlich-rechtlichen Rundfunk redet, wir da Reformbedarf haben. Ja, und zwar nicht nur bei den Beiträgen, aber auch bei den Beiträgen, sondern man muss sich schon auch mal anschauen, was soll eigentlich öffentlich-rechtlicher Rundfunk leisten und was ist der Auftrag? Und das ist nicht nur Unterhaltung und das ist nicht nur Sportsendung, sondern da gehört auch Information dazu. Und ich finde, da muss man erst recht heute, wo es halt viele andere, wo es auch, also natürlich schon privaten Rundfunk sowieso schon lange gibt, aber jetzt auch durch Entwicklungen, ich sage jetzt bloß mal Stichwort Netflix, darf man hier eigentlich, ist das schon Werbung eigentlich?
Ja, es gibt dann Amazon Prime noch, wir machen immer mehrere Werbungen, dann Apple TV und so weiter.
Also alles, was man halt so kennt, ja, nachdem es das auch alles gibt, muss man, glaube ich, auch mal über den Auftrag der Öffentlich-Rechtlichen reden. Und dann gehört halt für mich dazu, dass ich erstmal den Auftrag beschreiben muss, was sollen die leisten und was soll dann auch Qualitätsjournalismus, den die betreiben, halt am Ende auch kosten. Und da muss man sich anschauen, braucht man diese GEZ-Beiträge und wenn ja, in welcher Höhe. Und ich finde, wir machen es immer genau umgekehrt. Die sagen einfach immer, wir brauchen jetzt einfach mal mehr Geld. Mhm. Ohne dass ich halt sehe, dass die an irgendeiner Stelle auch mal was einsparen. Und das ist mein Thema, dass ich finde, wir müssen über Auftrag reden und dann reden wir über Finanzierung. Und in einer Zeit, wo viele Leute auch mal den Gürtel enger schnallen müssen, finde ich, kann man das auch von öffentlich-rechtlichen Institutionen erwarten, dass sie halt dann vielleicht auch mal gucken, wo kann ich da was einsparen, damit man auch mal Beiträge zumindest für eine gewisse Zeit raussetzt.
Jetzt bist du ja als eingefleischter CSUler, allerdings glaube ich, wie ich dich so wahrnehme, eher auf der liberalen Seite der CSU zu finden. Mit so einer Forderung wahrscheinlich in den Redaktionen und in Chefetagen so eine oder andere Institution im öffentlich-rechtlichen Rundfunkbereich hast wahrscheinlich keine offenen Türen eingerannt. Siehst du denn den öffentlich-rechtlichen Rundfunk und die Anstalten, die dazugehören, eigentlich als politisch neutral?
Tatsächlich waren da viele not amused. Also ich habe dann ja regelmäßig Gespräche in Berlin auch mit Redakteuren und die fanden das also alles andere als amüsant. Die empfinden das dann immer auch als persönlichen Angriff, was es überhaupt nicht ist. Und da würde ich mir halt mal wünschen, dass auch die Verantwortlichen in den Sendeanstalten, heißen die, glaube ich, oder?
Richtig, genau.
Dass die das, was sie von Politik und von Politikern erwarten, nämlich auch mal ein Stück weit Selbstkritik oder einfach mal vielleicht sich zumindest mal Kritik anzuhören und mal drüber nachzudenken, dass die das auch tun würden. Das ist nämlich das, was die uns ständig sagen. Das habe ich dann nicht festgestellt, gerade jetzt eben auch an dem Beispiel. Und was die Neutralität angeht, ich kann die jedenfalls nicht immer ganz erkennen. Also ich will jetzt hier keine einzelnen Sendungen nennen, aber also ein paar Sendungen, die angeblich Satire sind, wo also ich jedenfalls nicht drüber lachen kann. Und ich glaube schon, dass ich auch mal über mich selber und über auch die CSU lachen kann, ja, was ich dann nicht mehr erkennen kann, sondern da ist eine klare Agenda dahinter. Und ich würde mir halt wünschen, dass wir mehr Journalisten hätten, die tatsächlich den Versuch auch einer einigermaßen objektiven Berichterstattung und auch eine Trennung von Bericht und Kommentar, dass wir da mehr auch hinkriegen Und wir brauchen definitiv nicht so viele Journalisten, die Journalismus mit Aktivismus verwechseln.
Ich glaube, da ist ein großer Wandel auch in den jüngeren Generationen da, auch was das Sehverhalten betrifft. Also wer schaut denn heute noch wirklich bewusst rein TV? Wie du sagtest, es gibt die Streaming-Angebote. Es gibt aber auch sowas, wie wir eben machen, genau so einen Podcast, wo man letztendlich ganz frei starten kann, über das Erlanger Stadtgeflüster zu reden und auch da Themen aufzugreifen, was die Region hier betrifft. Und ich glaube, da hast du vollkommen schon einen Punkt angesprochen, wo man wo Nachdenken erfolgen muss, weil einfach das Verhalten sich auch verändert hat. Und die Neutralität ist immer ein wichtiges Thema. Deswegen, wir freuen uns jedes Mal, wenn wir hier unterschiedliche Studiogäste haben, um genau eben die Vielfalt auch unserer Region, unseres Erlangen und der anschließenden Gemeinden zu zeigen. Und da gehört auch mit einem Punkt mit dazu, dass wir gerne immer unsere Studiogäste fragen, was so ein Lieblingsort in der Region ist. Und Stefan, da würde ich mich jetzt sehr freuen. Hast du da vielleicht einen oder mehrere?
Also ich habe auf jeden Fall, also mindestens einen, aber einen auf jeden Fall, den ich gerne teilen würde, das ist der Erlanger Schlossgarten. Also das ist ja schon, also mindestens im Sommer, ein wirklich schöner Ort, wenn man sich da mal hinsetzen will. Gut, wird man auch erkannt, ne? Mhm. Also ihr genauso wie ich und wird man auch angesprochen, aber es ist ja eigentlich schon mal ein schöner Platz, wo man entweder mal nachdenken kann, wo man was lesen kann, wo man mal einen Kaffee trinken kann, wo man einfach auch mal vielleicht dösen kann, was auch immer. Aber es ist dann schon, finde ich, einer der schönsten Orte, den wir in Erlangen haben. Und das ist zum Beispiel was, was ich mir aus der Zeit unserer gemeinsamen Zeit da mitgenommen habe, weil ja tatsächlich die Bank direkt neben dem Schlossplatz auch lag und wo man dann in der Mittagspause zumindest im Frühjahr und im Sommer mal hingehen konnte und sich dann überlegt hat, wie jetzt das mit der Dividendenschere nochmal war.
Das stimmt wohl. Ja, das ist schön zu hören. Der Schlossplatz und der Schlossgarten werden oft genannt. Das ist auch keine Überraschung, weil wir können uns da echt glücklich schätzen in unserem Erlangen, dass wir so einen Platz mitten im Zentrum haben, das auch weiter wächst und weiter natürlich auch gepflegt wird. Und jetzt haben wir es ein bisschen angesprochen. Also Reisen ist ja so ein Thema einerseits beruflich, aber auch privat. Jetzt habe ich die letzten Tage gesehen, du warst in einem Land voller Gerüche.
Stimmt.
Wie war es denn in Indien?
Ich war letzte Woche in Indien, also es war keine private Reise, sondern eine politische Reise mit drei Kollegen. Ganz einfach, weil wir natürlich sehen, dass Indien wichtiger wird oder ja heute schon wichtig ist, wenn man mal ganz ehrlich ist, wenn man sich anschaut, wie viele deutsche Unternehmen, übrigens auch Erlanger Unternehmen da sitzen. Ganz nebenbei, Siemens Healthineers hat jetzt gerade angekündigt, da eine sehr, sehr große Investition zu tätigen. Also von daher war es auch ein guter Zeitpunkt. Und wir haben halt da viele politische Gespräche geführt, in Neu-Delhi, in Bangalore waren wir auch. Aber, und was ich erlebt habe, das vielleicht noch zu sagen, also viel Optimismus, viel Dynamik, auch Selbstbewusstsein. Also die wissen schon, dass sie eine zunehmend größere Rolle spielen werden und auch den Willen, da aufzuschließen zu den großen Industrieländern. Auf der anderen Seite, weil du Gerüche ansprichst, sieht man natürlich auch, dass das Land noch vor großen Problemen steht. Also die Armut ist halt allgegenwärtig. Und zum Thema Geruch kann ich sagen, wir waren da beim größten Müllberg von Neu-Delhi. Der ist, ich würde mal schätzen, so 30 Meter hoch und irgendwie mehrere hundert Meter lang. Also ein Riesenproblem. Der Fluss daneben ist de facto eine Kloake. Ja, und also geruchsmäßig war es dann schon, ich würde sagen, anspruchsvoll.
Hattest du neben deinen öffentlichen Terminen auch die Möglichkeit, vielleicht auch ein bisschen selber rumzulaufen, ein bisschen Eindrücke zu gewinnen? Also ich glaube nicht, dass du in irgendwelchen kleinen Gassen unterwegs warst, aber es ist ja immer ganz interessant und so schätze ich dich ein, dass du auch neben die Hauptstraßen guckst. Hattest du da irgendetwas, wo du sagst, Mensch, das hat dich total persönlich auch eingenommen?
Ehrlicherweise war für längere landeskundliche Touren da wenig Zeit. Also wir waren relativ viel in Gesprächen in Neu-Delhi und in Bangalore war es dann ein bisschen einfacher. Also mir ist immer wichtig bei solchen Reisen, dass man eben nicht nur in die Hauptstadt geht und dass man auch mal versucht, aus diesem Regierungsviertel dann rauszukommen, um so mal ein bisschen auch zu erleben, wie ist die Hauptstadt sonst. Ja? Und das ist übrigens in allen Hauptstädten ja so, also jedenfalls die ich bisher besucht habe, dass das eine der Regierungsviertel und das andere ist dann sind auch andere Teile der Stadt, aber dass man eben neben der Hauptstadt auch noch einen weiteren Ort hat, den man dann besucht. Und ich glaube, Bangalore hat man jetzt auch noch nicht alles gesehen, was Indien ausmacht, definitiv nicht. Da gibt es auch ein Stadt-Land-Gefälle, aber es war dann schon erkennbar, dass diese, wie schon erwähnt, allgegenwärtige Armut ein großes Thema ist. Und also ich gebe schon zu, wenn du dann da kleine Kinder siehst, in welchen Zuständen die sich da bewegen, das ist dann schon was, was mich da beschäftigt.
Ja. Ich denke auch, dass da genau solche Reisen auch wichtig sind, um die Eindrücke einerseits der Gespräche mitzunehmen, aber eben auch links und rechts zu gucken, damit man auch, wenn man dann Investitionen startet, das geht jetzt mehr an die Unternehmer draußen oder an die großen Firmen, dass man eben auch das Thema Nachhaltigkeit und auch die Unterstützung vor Ort und auch die Arbeitsbedingungen gerade in solchen Ländern sehr gezielt mit einnimmt in die Planungen, dort Investments zu tätigen. Stefan, die Reise in Indien hat mit Röhrchen immer was zu tun, welch Wunder, aber konntest du denn auf dem Rückflug dir schon Gedanken machen, was denn jetzt eigentlich so als nächstes dein nächster Sportbesuch sein wird?
Mein nächster Sportbesuch ist mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit ein Handballspiel vom HC. Ich habe alle HC-Heimspiele im Kalender stehen. Jetzt hat es ja, glaube ich, am Samstag nicht funktioniert. Also das letzte Spiel musste dann abgesagt werden. Gut für mich, weil das ist nämlich jetzt ein Spiel mehr, das ich noch erreichen kann. Das am Samstag hätte ich so oder so nicht erreicht, wegen der Rückreise. Aber im Ernst, also mit Sicherheit, die nächste Sportveranstaltung, die ich besuche, mache ich dann auch eher als aktiver Zuschauer und nicht als Mitspieler. Und das wird mit Sicherheit dann eines der nächsten Heimspiele vom HC sein.
Ja, der HC Erlangen ist ja, wie wir schon oft festgestellt haben, lieber Ulf, sehr identitätsstiftend für die ganze Region. Jetzt sitzen wir hier, liebe Zuschauer da draußen, ich muss euch kurz beschreiben, wir sitzen hier in deinem Büro, Stefan, hinter dem fulminanten Schreibtisch. Es ist nicht nur an der Wand ein Bild vom Reichstag zu sehen, sondern daneben stehen drei Fahnen. Ihr seht hier die fränkische Fahne, die bayerische Fahne, die deutsche Fahne. Ja, deswegen meine Frage, wo bist du, was ist deine Hauptidentität? Bist du in erster Linie Franke, bist du Bayer, bist du Deutscher, wie fühlst du dich, bist du gar Europäer oder sagst du, ich bin eigentlich nur großen Seebacher Lokalpatriot? Wo schlägt dein Herz am meisten?
Sehr spannende Frage, ich weiß gar nicht, kann man das überhaupt alles voneinander trennen? Also ich kann zumindest mal eines sagen, wenn wir hier, die wir aus Franken kommen und ja auch da stolz auf unsere fränkische Heimat sind, wenn wir uns in Bayern bewegen, sind wir natürlich immer Franken. Ja? Und würden wir ja nie auf die Idee kommen zu sagen, wir sind Bayern. Aber wenn man dann als Franke, der aus Bayern kommt, dann irgendwo unterwegs ist in Deutschland, zum Beispiel in Berlin, dann müssen wir da, finde ich, schon zusammenhalten und dann sind wir natürlich alle fränkische Bayern oder bayerische Franken, wie auch immer, aber jedenfalls, dann ist das natürlich schon auch eine gewisse Identität. Also insofern, ich glaube, man kann die Dinge gar nicht voneinander trennen, aber dass wir alle noch ein bisschen Lokalpatriotismus haben und stolz auf das sind, was wir hier bei uns in der Heimat, in Erlangen, im Landkreis zum Beispiel, was wir da alles an tollen Menschen haben, was wir da auch an guter Lebensqualität haben, ich denke, das gehört einfach dazu.
Tatsächlich, also da kann man stolz sein und da schöne Antwort, ich bin, fühl's mit. Jetzt haben wir auch, die IHK hat kürzlich ein Schreiben in ihrem Magazin vorgestellt, was wir hier alles in der Region an Startups, an digitalen Startups haben. Und da können wir wirklich nicht nur in Nürnberg und Erlangen, sondern auch in kleinen Orten außen herum, können wir, glaube ich, wirklich stolz drauf sein. Aber du hast ein Stichwort gesagt, lieber Stefan, wenn man in Berlin im Speziellen auf Bayern angesprochen wird, das ist ja oft, ja, sagen wir mal, nicht immer sehr wohlwollend. Woher kommt dieses Bayern-Bashing eigentlich, was außerhalb von Bayern so oft stattfindet?
Das ist auch eine spannende Frage. Da gab es letztens mal eine Studie, warum das eigentlich so ist, weil es passt ja auch irgendwie nicht so zusammen. Ne? Also auf der einen Seite, die Preußen schimpfen auf die Bayern, aber machen gerne hier Urlaub. Also ich sag mal, zumindest in Oberbayern oder auch im Bayerischen Wald oder so sind ja auch mal viele aus dem Rest von Deutschland. Auch bei uns übrigens nimmt es ja eher zu. Dann auf der einen Seite schimpfen sie über die Bayern, aber unser Geld nehmen sie natürlich trotzdem. Also Stichwort, wieder was Politisches, Länderfinanzausgleich. Deutschland zahlt dieses Jahr wahrscheinlich 9 Milliarden Euro in den Länderfinanzausgleich. Und also das passt irgendwie nicht so richtig zusammen. Ich kann es ehrlicherweise auch nicht so ganz erklären. Richtig ist, dass wir dann schon immer so ein bisschen beäugt werden. Also auch bei uns in der Fraktion manchmal so manche CDU-Kollegen, da merkst du schon, die finden das jetzt nicht alles so super, was wir machen. Also es ist wahrscheinlich immer so eine Mischung aus Neid und Bewunderung. Das muss man wahrscheinlich einfach mal so hinnehmen. Davon darf man sich auch nicht irritieren lassen. Aber es ist ehrlicherweise selten feindselig.
Wenn du in Berlin bist, gibt es bestimmt auch den einen oder anderen Kollegen oder Kollegin, die schon viele Jahre dich begleiten, also sprich andere Bundestagsabgeordnete. Wer fällt denn da dir als erstes sofort ein? Das kann auch gerne mal an der Stelle erwähnt von einer anderen Partei sein. Ja, da geht es einfach nur um Persönliches. Wer fällt dir da ein? Wer ist da viele Jahre im ersten Sinne des Wortes ein Wegbegleiter für dich?
Na, ich kann mal drei Namen nennen. Die sind jetzt mal von der CSU, aber ich sage gerne auch noch andere. Aber das sind drei Wegbegleiter aus 2002, also die mit mir in den Bundestag gekommen sind. Und wo ich jetzt mal sagen würde, das geht jetzt über eine reine kollegiale Zusammenarbeit hinaus, sondern da hat sich auch eine persönliche Freundschaft entwickelt. Das ist tatsächlich der Alexander Dobrindt, mit dem ich seit 20 Jahren da relativ eng zusammenarbeite. Da gehört die Dorothee Bär aus Unterfranken mit dazu und der Andreas Scheuer, der, wie ich weiß, natürlich jetzt nicht bei allen super beliebt ist, der aber echt ein super Typ ist, auf den man sich zu 100% verlassen kann, wenn es darauf ankommt. Also wenn man auch einen Freund braucht, der einen da mal in welcher Form auch immer unterstützt, kann man sich auf den immer verlassen. Und das ist das, was am Ende zählt und nicht das, was andere politisch von jemandem halten. Aber es gibt schon auch Gelegenheit, dann mal mit Kollegen von anderen Fraktionen da zusammenzukommen oder auch so eine, dann mal gewisse Freundschaft auch zu entwickeln. Und das habe ich auch gepflegt. Also für mich ist das nicht relevant, wie da jemand politisch steht. Da geht immer das Persönliche vor. Und da gibt es ein paar von den Grünen, von der SPD, auch von den Linken, die halt dann auch einfach nette Typen sind, ja, und mit denen man abends auch mal ein Bier trinken gehen kann.
Wer ist dein erklärter Lieblingsfeind im Deutschen Bundestag? Mit wem kreuzt du am liebsten den rhetorischen Degen?
Ach, ich habe keine Feinde, ja. Also ich finde, da gibt es ein paar, die mit denen muss man sich da auseinandersetzen, aber Feind ist jetzt da der falsche Punkt. Ich kann sagen, dass ich wirklich auch da gute Leute habe, zum Beispiel in der SPD. Ich bin letztens mal, da hatte ich eine Schülergruppe in Berlin und da bin ich gefragt worden, wen, wenn ich nochmal heiraten würde, das war damals, wie Christian Lindner geheiratet hat letztes Jahr, wenn ich nochmal heiraten würde, wen würde ich dann von einer anderen Fraktion zu meiner Hochzeit einladen? Da habe ich gesagt, Carsten Schneider, der ist heute Staatsminister im Kanzleramt, ist von der SPD. Ein cooler Typ, fährt gerne Rennrad, das verbindet uns. Und das wäre jemand, mit dem, wo ich sagen würde, oder bei dem ich sagen würde, den lade ich auch zu meiner Hochzeit ein.
Als hast du sehr geschickt die Frage umschifft.
Das war die Absicht.
Ja, überrascht dich das, Till? Ich glaube
überrascht
nicht.
Mich nicht.
Aber zum Ende unseres Podcasts, jetzt haben wir ja 25 Podcast-Folgen schon gemeinsam umgesetzt, Till, und ich glaube, da kommen noch einige hinterher. Du hältst deine Familie relativ viel raus aus deinem öffentlichen Leben, ja, aber lässt trotzdem immer mal wieder deine Frau und deine Tochter ja auch bildlich irgendwo auftauchen. Wie geht's denn den beiden eigentlich? Also haben sie genug Zeit mit dir? Kriegen sie genug Zeit? Wie macht ihr das?
Das müsstet ihr im Zweifel die beiden fragen.
Also sind leider heute nicht da.
Wie das mit der Zeit aussieht. Aber gut, also unsere Tochter, die wird in diesem Jahr 17, die kennt es nicht anders, weil die, sag mal, geboren wurde, da war ich schon im Bundestag. Also die weiß, wie das ist, wenn unter der Woche ich nicht da bin. Und so gesehen ist natürlich meine Frau Christine dann auch gewissermaßen ein Stück weit alleinerziehend, jedenfalls in der Zeit, in der ich halt in Berlin sein muss. Ne? Und ich finde, das hat sie sehr, sehr gut gemacht bisher und wird auch so bleiben. Aber tatsächlich für Familienleben bleibt halt dann nicht ganz so viel Zeit wahrscheinlich wie bei anderen Familien. Deswegen kommt es halt darauf an, dass man die Zeit, die man dann tatsächlich zu Hause ist, auch da ist und nicht permanent wird man mit was anderem beschäftigt. Und ich versuche halt dann wenigstens mal am Wochenende, wenn ich mal an dem Sonntag keinen Termin habe, dann auch nicht ständig zu telefonieren und nicht ständig dann irgendwie daheim im Büro zu sitzen und noch irgendwelche Sachen zu erledigen, sondern dass man sich da mal was vornimmt und dass man da auch mal als Familie was gemeinsam macht.
Jetzt hatten wir ein denkwürdiges Ereignis noch ein paar Tage zurückliegend, lieber Ulf, warst du da? 100 Tage bis zur Erlanger Bergkirchweih. Man hat sich bei eisigen Temperaturen auf den Kellern versammelt, Bier mitgebracht von Brauereien quer durch ganz Franken, fröhlich gezecht. Ulf, Kannst du berichten davon oder ich habe es nur von ferne verfolgt?
Ich kann euch da auf jeden Fall von berichten, weil das trifft ja genau das, was Stefan gerade sagt, das familiäre Miteinander. Jetzt sind es knapp, glaube ich, noch 90 Tage, bis die Erlanger Bergkirche beim 25. Mai wieder um 17 Uhr startet.
Hast du dein Maßband eigentlich? Also schneidest du jeden Tag was ab, um zu wissen, wann es dann wirklich losgeht? Oder?
Da wir ja beide mathematisch, glaube ich, ganz fit sind, können wir das ungefähr so mitrechnen.
Kriegst du im Kopf hin.
Kriege ich das im Kopf hin, ja. Und nee, aber das ist wirklich eine tolle Veranstaltung. Das haben vier Personen vor genau 40 Jahren gegründet. Die sind damals hoch auf dem Berg, haben ein paar Bier mitgenommen und haben gesagt, so, jetzt treffen wir uns mal so knapp 100 Tage vorm Berg. Und das ist eine Tradition, die mittlerweile auch von drei weiteren Personen, unter anderem Axel Feller, und weitergeführt wurde. Und da waren jetzt am Wochenende einige hundert Personen oben, so Erich Keller, Entlasskeller, teilweise mit Grill, Picknicksachen mit dabei und das Entscheidende eben aus der ganzen Region, nicht nur aus Erlangen, kleine Privatbrauereien. Also auch Personen, die selber gebraut haben und ihr Bier dort verköstigen. Ist keine offizielle Veranstaltung, an der Stelle ganz wichtig, soll jetzt keine Partyveranstaltung werden. Aber es war einfach schön zu sehen, diese Geselligkeit. Man gibt ein kleines Oberlos oben aufs Fass drauf. Tolle Atmosphäre, gute Einstimmung. Selbst der Bayerische Rundfunk war da.
Gilt das dann eigentlich auch, wenn man da teilnimmt, schon als Teil für den großen Bergschein? Oder ist das eine Veranstaltung, die dann außen vor bleibt?
Das ist eine gute Frage. Dadurch,
das ist
dass
der Bergbachelor.
Das ist
ja,
nicht
der Master.
Es gibt ja mehrere Veranstaltungen, die über das Jahr zum Berg gehören, so wie das Schneegrillen oder die Berghalbzeit, wo wir dieses Jahr uns wieder was überlegen werden. Da es diese Cappies nicht mehr gibt, Stefan, wo man die Nieten bekommen hat, kannst du dich vielleicht noch entsinnen. Es gab mal so ein paar mehrere Jahre von einer gewissen Brauerei so ein Cappy, wo du für jeden Tag dir so eine Niete mal reinmachen konntest, 12 Tage für den großen Bergschein. Die gibt es nicht mehr, aber ich glaube schon, dass das ein guter Ansatz wäre, mal wieder darüber nachzudenken, dass man mit dem 100 Tage beginnt und dann den großen Bergschein da schon startet.
Du kannst einmal gucken, das kann man auch bestimmt auch alles digitalisieren. Ja, du bist ja doch Digitalisierungsexperte.
Ja, da gibt es bestimmt eine Möglichkeit, wo manche Sachen, zum Beispiel so wie heute, sich persönlich zu treffen und kein Videopodcast zu machen, tausendmal schöner ist. Und das finde ich auch gerade ein wunderbares Ende für unseren heutigen Podcast. Stefan, wir machen das immer so, wir geben das letzte Wort unserem Studiogast. Und das möchten wir heute natürlich auch so weit führen. Also von meiner Seite verabschiede ich mich jetzt schon mal und rufe auch nochmal auf bei Instagram. Ne? Der Tausendste, der wird eingeladen ins Studio. Till schmunzelt mittlerweile. Ja. Wer wird es denn sein? Wir wissen es nicht. Aber wir sind auf einem guten Weg. Und an der Stelle auf jeden Fall da draußen. Folgt Stefan, folgt uns. Seid fröhlich, seid miteinander da. Aber seid auch kritisch mit manchen Themen und hinterfragt auch manche Sachen. Und ihr habt auch gehört, Stefan hat dafür definitiv auch immer ein offenes Ohr. Also Stefan, vielen Dank für unseren heutigen Podcast. Ich bin an der Stelle raus. Ich wünsche euch eine gute Woche. Till.
Lieber Stefan, großartiges Gespräch, sehr sympathisch. Ja, ich fühle mich nicht bei einem Politiker im Büro, muss ich ganz ehrlich sagen, sondern bei einem sehr sympathischen Erlanger, Erlanger Gesicht, der ja einen direkten Draht nach Berlin hat. Tolles Gespräch, vielen herzlichen Dank. Letzte Frage an dich. Aschermittwoch ist der Beginn der Fastenzeit. Wie hältst du es mit dem Fasten?
Ich trinke kein Bier. Jedenfalls habe ich mir das vorgenommen. Ich habe allerdings die Fastenzeit jetzt schon ein bisschen vorgezogen. Also ich habe am Sonntag schon angefangen, weil ich sie ein bisschen früher aufhöre. Wir fahren Ostern in Urlaub. Im Urlaub würde ich dann in Südtirol zumindest mal ein Glas Wein trinken wollen.
Also ihr da draußen, fröhliche Fastenzeit, wie auch immer ihr die begeht. Von unserer Seite heißt Servus, danke. Bis in 2 Wochen, lieber Stefan. Für dich das letzte Wort und bye bye.
Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Heute beim 25., also bei eurem Jubiläum. Weiter viel Erfolg. Danke.
Danke, bis in 2 Wochen. Ciao da draußen.